Es war in Amerika in der guten alten Zeit, als eine Grundschullehrerin zu Beginn der Religionsstunde ihre Klasse fragte: Sag mal, wer von euch möchte später denn einmal in den Himmel kommen? Alle Kinder in der Klasse streckten sofort ihre Arme hoch. Natürlich wollten sie in den Himmel kommen, nur Charlie nicht. Da wandte sich die Lehrerin erstaunt an ihn: Sag mal, Charlie, möchtest du nicht in den Himmel kommen? Der Junge antwortete: Doch, natürlich, aber doch nicht mit dem Haufen hier. Ihr Lieben, vielleicht kennt ihr auch ein paar Menschen, die so wie Charlie denken. Sie haben den Himmel aufgegeben, weil sie es nicht ertragen konnten, mit bestimmten Leuten dort ewig zu leben. Sie sind vielleicht enttäuscht worden von Menschen, die immer nur davon redeten, ein neues Leben mit Gott angefangen zu haben, aber man sah davon nichts. Menschen wie Charlie widerte es an, wenn sie feststellen, dass ihnen immer nur etwas von christlicher Nächstenliebe vorgespielt wurde. Sie merken, wenn die Frömmigkeit nur äußerlich war, aber dahinter keine Herzlichkeit steckte. An Menschen wie Charlie sind wir schuldig geworden. Wir haben nämlich mit unserem Leben nicht auf den Gott hingewiesen, der Menschen wie Charlie liebt. Der möchte, dass alle in den Himmel kommen. Wir sind schuldig geworden, weil wir nur an uns selber gedacht haben. Und Jesus warnt uns ausdrücklich in der Bergpredigt davor, unser neues Leben so zu missbrauchen. Wir blicken heute auf Matthäus 6, die Verse 1 bis 8 und 16 bis 18. Ihr könnt das hier vorne mitlesen und setzen damit unsere Reihe in der Bergpredigt fort. Jesus sagt: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen. Sie wollen nur von Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh doch in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ja, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du fasten willst, dann wasch dein Gesicht und kämm dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Die frommen Leute damals in Israel hatten das schon ganz richtig erkannt. Wer zu Gott gehören möchte, der muss das auch durch seine Taten beweisen. Man muss das sehen, dass ein Mensch wirklich zum Glauben gekommen ist. Und unter den guten Taten, da verstanden die Menschen früher vor allem drei Dinge: die Hilfe für Arme, das Beten und das Fasten. Hier konnte jeder eindrucksvoll beweisen, dass er wirklich zu den Frommen im Land gehörte. Wer viel Geld spendete, wer über die üblichen Gebetszeiten hinaus betete und wer vor lauter Fasten nicht mehr lachen konnte, zählte etwas vor Gott. Ein regelrechter Wettbewerb war damals unter den Juden in Israel ausgebrochen, wer denn nun der Frömmste von allen sei. Und als Siegespreis erhoffte sich jeder bei Gott, einen Ehrenplatz im Himmel zu bekommen. Wenn ich mir heute die Christenheit in Deutschland ansehe, dann wünschte ich mir manchmal, dass solche Zeiten auch bei uns wieder anbrechen würden. Was würde sich alles ändern, wenn wir das, was Gott an Begabungen in uns gelegt hat, einsetzen würden? Was wäre möglich, wenn wir uns gegenseitig im Spenden, Beten und Fasten und in anderen guten Dingen überbieten würden? Die Kinder hätten heute Morgen nicht um neue Mitarbeiter werben müssen. Unser Kassierer könnte viel ruhiger schlafen. Die Allianzmission müsste viele Projekte nicht einsparen in diesem Jahr. Und ich glaube, wir würden auch viel mehr Segen und viel mehr Gebetserhörungen erleben. Doch das soll heute Morgen nicht unbedingt unser Thema sein und ich will auch gar nicht so schwarz malen, denn wir haben hier ja auch gerade gesehen, es gibt Mitarbeiter, die erleben ganz tolle Dinge mit Jesus. Und es gibt Kinder, die finden zum Glauben an Jesus. Es tut einfach gut, dazu zu gehören. Ja, auch bei uns werden viele Dinge für Gott getan. Einige von uns kennen die Kraft des Gebets und nutzen sie reichlich. Andere spenden, was ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Und damit wir das alle neu begreifen, dass sich dieser Weg lohnt, möchte ich gerne mit euch heute Morgen über unsere Motive reden. Über das, was eigentlich hinter unserem Dienst steckt. Warum tun wir Dinge für Jesus? Offenbar spielt das ja für Jesus auch eine große Rolle, mit welcher Motivation wir für ihn tätig sind. Setzen wir nämlich auf die falschen Motive, dann fühlen wir uns ganz schnell ausgepresst wie eine Zitrone. Der Dienst zermürbt uns und bringt uns keinen Segen, weil wir immer nur an uns gedacht haben. Handeln wir aber aus den richtigen Motiven, finden wir in unserer Aufgabe eine Erfüllung. Das Christsein begeistert uns und wird uns nicht mehr zur Last. Wie kommt das? Wenn der Teufel merkt, dass es jemandem ernst ist, damit geistlich zu wachsen, dann gibt er uns nicht etwa auf und lässt uns in Ruhe. Nein, er macht sich dann eine ganz spezielle Schwäche bei uns zunutze, um die betreffende Person zu Fall zu bringen. Diese Schwäche nennt die Bibel Eitelkeit. Was haben wir mit Jesus nicht alles in den vergangenen Wochen erreicht? Wir haben unseren Zorn gezügelt, wir haben unsere Begierde begrenzt, wir haben sogar angefangen, unsere Feinde zu lieben, weil Jesus uns das alles in der Bergpredigt sagt. Und jetzt kommt der Teufel, klopft uns auf die Schulter und sagt, das hast du wirklich gut gemacht. Du bist ja ein sowas von toller Kerl, du hast alles erreicht, lehn dich erstmal zurück und genieß dein neues Leben. Wenn wir dem Teufel aber an dieser Stelle Recht geben, dann führt uns das unweigerlich von Jesus weg. Wir werden nämlich eitel und verfehlen das ewige Leben. Darum zählt die orthodoxe Kirche die Eitelkeit schon seit vielen Jahrhunderten zu den Todsünden. Richtig, in freien evangelischen Gemeinden gibt es keine Todsünden. Aber ich denke, viele von uns wissen, wie sich das anfühlt, stolz auf unser gutes Leben zu sein und damit etwas ganz Wichtiges zu verpassen. Darum lasst uns heute Morgen mal darüber nachdenken, wie wir die Eitelkeit in unserem Leben wieder entmachten können. Meines Erachtens beginnt alles damit, dass wir endlich wieder lernen, dass Hochmut oft der Schritt vor dem großen Fall ist. Jesus macht uns das deutlich, indem er auf drei geistliche Aktivitäten schaut. Der blickt auf unser Beten, Fasten und Spenden. Drei an sich total gute Dinge. Denn bevor das heute Morgen jemand falsch versteht, lasst mich das kurz festhalten. Es entspricht vollkommen Gottes Willen, dass wir fasten, beten und spenden. Und wenn wir diese Dinge mit der richtigen inneren Haltung tun, dann werden sie uns und anderen auch zum Segen werden. Und wir werden durch diese Dinge auch Jesus immer ein Stück näher kommen, ein Stück ähnlicher werden. Aber leider müssen wir in diesem Text heute Morgen feststellen, dass wir diese geistlichen Übungen auch praktizieren können, sodass sie uns schaden. Jesus zeigt hier wieder einmal, wie tief er unser menschliches Herz versteht. Er fragt dich, wozu fastest du eigentlich? Die Pharisäer fasteten zweimal in der Woche, in der Regel montags und donnerstags. Sie verzichteten an diesen Tagen auf jede feste Speise und nahmen nur Getränke zu sich. Der Zweck dieser Übung bestand darin, dass das Fasten den Magen reinigt und dem Körper so eine neue Klarheit bringt. Auf der anderen Seite sollte die Zeit, die durch den Essensverzicht gewonnen wird, für Gott genutzt werden. Die Konzentration lag den ganzen Tag auf dem Gott, der mehr zu geben hat als Essen und Trinken. Nun zogen die Pharisäer allerdings montags und donnerstags extra Trauergewänder an, um auf ihr Fasten öffentlich aufmerksam zu machen. Denn nichts ist ja schöner, als zu beweisen, dass man frömmer ist als all die anderen. Außerdem strichen sie sich auch noch Asche ins Gesicht, damit es auch wirklich jedem in Israel auffiel, dass sie fasteten. So wollten sie die anderen mit ihrer Selbstdisziplin beeindrucken. Der Kirchenvater Johannes Cassianus schrieb dazu, wer den Lastern des Fleisches nicht nachgibt, kann Eitelkeit und Hochmut umso leichter zum Opfer fallen. Wer also seine Begierde in Grenzen hält, wer seinen Zorn zügelt und andere gute Dinge tut, der kann der Eitelkeit ganz schnell zum Opfer fallen. Und genau das ist bei den Pharisäern passiert. Es ging ihnen gar nicht mehr um die Nähe Gottes, wenn sie fasteten. Sie wollten nur noch zeigen, dass sie besser sind als alle anderen. Und wie schlimm dieser Hochmut schließlich wurde, erzählt uns die Geschichte, die wir vorhin ja aus der Bibel gehört haben. Der Pharisäer schaut sich den Sünder an und sagt: Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser da. Und wie ist das heute? Ein AIDS-Kranker wollte in die Gemeinde aufgenommen werden, aber der Pastor war reserviert. Er sagte: Ich bin mir unsicher, ob das unseren Gemeindegliedern wirklich gefallen wird. Ich schlage vor, sie gehen erst nochmal nach Hause und beten darüber und warten ab, was Jesus ihnen dazu sagen wird. Einige Tage später kam der AIDS-Kranke wieder und sagte: Herr Pastor, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit Jesus über die Sache und er sagte zu mir: Denk daran, dass es sich um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Du passt da nicht so richtig hinein. Ich selbst versuche das auch schon seit vielen Jahren hineinzukommen, aber es ist mir bis heute nicht gelungen. Der Hochmut kennt leider auch bei uns viele verschiedene Erscheinungsformen. Ich will dir ein paar Beispiele nennen, wo ich noch lerne. Ich versuche immer noch vor anderen zu verbergen, wenn ich irgendwo scheitere oder Schwächen bei mir bemerke. Was werden die anderen sonst von mir denken? Ich bin mir auch nicht zu schade, in manchen Gesprächen so ganz nebenbei die Namen von bekannten Persönlichkeiten fallen zu lassen. Alle sollen doch wissen, welchen berühmten Leuten ich schon begegnet bin. Fast alles, was ich jemals besonders Gutes getan habe, das ist anderen Menschen wohl bekannt. Und ich habe auch nichts dagegen unternommen, dass man davon erfährt. Das sind nur ein paar Beispiele, aber ich hoffe, sie rütteln uns wach, damit wir uns nicht mehr von unserem Hochmut gefangen nehmen lassen und uns damit von Gott entfernen. Denn der Gott, dem wir gehören, der war selbst die Demut in Person. Jesus wurde für uns zu einem Niemand in einem kleinen Dorf namens Bethlehem. Er zog mittellos durch das ganze Land über viele Jahre und hatte oft keine feste Bleibe. Ja, der Sohn Gottes tauschte seine Macht gegen Machtlosigkeit ein und akzeptierte am Ende sogar einen total ungerechten Tod. Und dieser Gott, der ermutigt uns, dass wir uns endlich nun auch von dieser Frage lösen, was andere von uns denken. Denn alles, was wir tun, um andere zu beeindrucken, ist letztlich wertlos. Jesus sagt: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn es dir beim Fasten und Beten nur darum geht, andere zu beeindrucken, dann hast du bekommen, was du wolltest. Aber von Gott solltest du nicht erwarten, dass er dich dafür auch noch segnen wird. Du wolltest den Beifall von Menschen und hast dir damit genommen, was eigentlich deinem Gott zusteht. Statt ihm mit deinem Leben die Ehre zu geben, ging es dir immer nur um dich und deine Ehre. Dieses Motiv spiegelt sich leider immer wieder in unseren Herzen, nämlich immer dann, wenn wir Gutes tun, um eine Belohnung dafür zu bekommen. Darum warnt uns Jesus generell davor, dass wir diese Belohnung wirklich erwarten. Wenn du leben möchtest und anderen helfen möchtest, wie es Gott gefällt, dann achte bitte in Zukunft nicht mehr darauf, dass du gut dastehst. Schau lieber danach, dass Jesus zum Zug kommt und in deinem Leben sichtbar wird. Paulus sagt: Tu doch alles von Herzen als jemand, der Jesus und nicht mehr Menschen dient. Und ich glaube, du wirst dann spüren, wie der Segen Gottes ganz neu in dein Leben hineinfließt. Und am Ende der Zeit, wenn Gott Gericht hält und alle Taten bekannt gemacht werden, dann wird es vielleicht zugehen wie zur Zeit der orientalischen Könige. Sie belohnten, ohne durch die geleistete Arbeit in irgendeiner Hinsicht festgelegt und verpflichtet zu sein. Ihre Gabe war jedes Mal ein königliches Geschenk. Ein Geschenk, das in seinem Wert jegliche Dienstleistung der Untergebenen weit überragte. Und ich frage dich heute, Traust du es deinem Gott zu, dass er dir am Ende auch solch ein königliches Geschenk macht? Glaubst du, dass er sieht, welche Opfer du hier für ihn bringst, auch wenn das kein Mensch um dich herum wahrnimmt? Dann richte dein Leben doch wieder neu auf diesen Gott aus. Richte es so aus, dass es Gott gefällt und nicht nur dir und anderen. Dann wirst du deine Eitelkeit entmachten. Ein zweiter Gedanke, den Jesus hier aufgreift: Unser Image ist nicht alles im Leben. Es gibt nur wenige Filme, die mich zu Tränen rühren. Einer davon heißt Das Kind. Image ist alles. Bruce Willis spielt darin einen Imageberater, bei dem zwar nach außen hin alles perfekt läuft, aber innerlich ist er ein Wrack. Und gegenüber seinen Mitmenschen verhält er sich einfach nur schrecklich. Doch dann tritt plötzlich ein Junge in sein Leben, der ihm deutlich zeigt, dass sein Leben in einer Katastrophe endet, wenn er so weitermacht. Bruce muss endlich zu seinen Fehlern stehen und sie aufarbeiten. Das Image ist nicht alles im Leben. Ich denke, genauso wie Bruce möchten wir alle geliebt werden in unserem Leben. Wir sehnen uns nach dem Gefühl, wertvoll und toll zu sein, und in gewisser Weise sind wir das schon längst. Ganz egal, wie wir aussehen, welche Talente und Fähigkeiten wir haben, wir sind doch erstaunliche Wesen, weil wir zum Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Doch leider ist das nicht die Botschaft, die wir von unserem Umfeld bekommen. Nur allzu selten hören wir das von unseren Eltern oder anderen Menschen. Sogar unsere Gemeinde trägt zu diesem Problem bei. Wir loben die Erfolgreichen und freuen uns über die, die im Glauben wachsen und Fortschritte machen. Zwar ist das nicht falsch, diese Erfolge anzuerkennen, aber die Botschaft, dass der Wert eines Menschen von seinen Erfolgen abhängt, schleicht sich so immer weiter in unser Denken ein. Jesus schildert uns deswegen eine Szene, die zu seiner Zeit ein vertrauter Anblick war. Fromme Juden beten dreimal am Tag in der Öffentlichkeit. Zur 9. Stunde strömen die Menschen zum Gebet in die Synagoge und sie beten dort laut und im Stehen. Man kann es hören, wenn jemand betet. Auch hier gilt nochmal, das Gebet ist etwas zutiefst Gutes. Aber Jesus fragt, was wir dabei im Sinn haben. Wollen wir, dass die anderen Leute uns sehen und hören, damit sie glauben, wir seien gut und christlich? Oder wollen wir wirklich mit unserem Gott reden? Es gibt einen einfachen Test, das festzustellen. Wenn du Angst hast, in der Öffentlichkeit laut zu beten, dann scheinst du die Menschen um dich herum immer noch viel zu sehr vor Augen zu haben. Dann beherzige doch mal, was Jesus dir hier rät. Er sagt: Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auf das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ich finde, das ist ein großartiges Wortspiel, das Jesus hier gebraucht. Wenn du mit deinem unsichtbaren Gott reden willst, dann mach dich doch erstmal für andere unsichtbar. Sei wirklich ganz für Gott da. Das von Jesus erwähnte Zimmer ist vermutlich nur ein Lagerraum gewesen, denn das war der einzige Zimmer im Haus mit einem Schloss. Jesus sagt, wenn du also beten lernen möchtest, dann such dir einen ganz privaten Platz. Denn das Gebet ist etwas zutiefst Persönliches. Und dann rede nicht nur zu deinem Gott, sondern hör auch auf das, was er dir zu sagen hat. Er lebt und spricht im Verborgenen auch zu dir. Und wenn du dann gelernt hast, allein und laut in deinem Zimmer zu beten, dann komm und versuch es wieder in der Gemeinde. Und du wirst sehen, dass die vielen Leute um dich herum plötzlich gar keine Rolle mehr spielen. Das Gebet bleibt nämlich immer ein Gespräch zwischen dir und Jesus. Darüber hinaus möchte Jesus aber nicht nur dein Gebetsleben heilen. Es gibt ja noch so viel mehr Bereiche, in denen wir für unser Image zu Tricks und Lügen greifen. Die Eitelkeit hat uns voll im Griff. Ich will dir auch hier ein paar Beispiele nennen, wo ich immer noch versage. Wenn ich etwas geschafft habe und Lob dafür eingeheimst habe, dann erzähle ich es immer noch anderen Leuten. In den meisten Unterhaltungen versuche ich, demütig zu wirken, und trotzdem wünsche ich mir eigentlich nichts mehr, als dass mein Gesprächspartner merkt, was für ein toller Mensch ich bin. Und wenn das nicht funktioniert, dann greife ich auch noch auf andere Methoden zurück, um meine Leistungen so zwischen den Zeilen zu erwähnen. Wenn ich das geschickt genug anstelle, merkt der andere das noch nicht einmal. Oder wenn ich meine Kinder beim Sport oder bei einem Konzert sehe, dann merke ich manchmal, es interessiert mich mehr, dass sie eine gute Vorstellung abliefern, als dass sie wirklich Spaß daran haben. In seinem Weihnachtsrundbrief macht uns ein befreundeter Christ darauf aufmerksam, was seine Familie im vergangenen Jahr so alles erlebt hat. Alles gute Dinge. Was könnte daran falsch sein? Außer, dass in manchen Fällen in Wirklichkeit die Absicht dahinter steckt, den Leser damit zu beeindrucken, welche wunderbare Familie er hat. Komischerweise schreibt kaum jemand darüber, wenn es Spannungen in der Ehe gibt oder wenn ein Kind wegen Angststörungen in Behandlung ist oder über ein Familienglied, was beim Schwimmwettbewerb den letzten Platz erreicht hat. Warum schreibt darüber keiner? Dein Wert hängt doch nicht von deiner Leistung ab oder davon, was die anderen von dir halten. Du bist wertvoll, weil Gott dich voller Liebe anschaut. Wenn du gewinnst, dann liebt dich Gott. Aber wenn du verlierst, liebt er dich genauso. Wenn du betest und fastest und dein Geld den Armen gibst, liebt dich Gott, ja. Aber wenn du Fehler machst und manchmal sogar selbstsüchtig lebst, liebt Gott dich als Person auch immer noch. Die Puritaner haben daher ein sehr schönes Motto entwickelt, das uns von allen Eitelkeiten befreien möchte. Es heißt, lebe doch mal für ein Publikum, das nur aus einer einzigen Person besteht. Lebe für ein Publikum, das nur aus einer Person noch besteht. Ich denke, wir haben heute Morgen gemerkt, die meisten von uns spielen ihr Leben für ein vielköpfiges Publikum. Wir sind darauf fixiert, was es über uns sagt und denkt. Wenn wir uns nun in unseren Gedanken und Herzen wieder auf Gott ausrichten, dann lassen wir das vielköpfige Publikum endlich mal links liegen. Und ich hoffe, wir hören plötzlich wieder, was er uns sagt. Und wir entdecken, dass wir ganz schön auf dem Holzweg waren mit unserem Leben. Wenn wir Jesus vor Augen haben, dann können wir spielen, ohne unbedingt gewinnen zu müssen. Wir können lieben, ohne eine Gegenleistung erhalten zu müssen. Wir können beten, ohne uns fromm dabei zu fühlen. Und wir können spenden und dienen, ohne je einen Dank dafür zu erwarten. Franz von Assisi hat ein Gebet geschrieben, das diese Haltung Jesus gegenüber sehr schön widerspiegelt. Es lautet, ach Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Ich wünsche dir, dass du das mitbeten kannst, um auch im dritten Bereich die Eitelkeit zu entmachten. Es geht nämlich zuletzt auch noch darum, dass wir Jesus wieder in unserem Dienst begegnen. Im ersten Jahrhundert gab es in den Synagogen eine Art Fürsorgesystem, das Aufgaben des heutigen Sozialstaates übernahm. Einen Teil seines Geldes ließ man in der Synagoge zurück, die es dann an Bedürftige weitergab. Wenn jemand eine beträchtliche Summe spendete, wurde das sogar in der Synagoge besonders erwähnt. Nun ist es absolut gut, Bedürftigen oder auch der Gemeinde Geld zu spenden. Aber wieder kann uns dieses Gute weit von Gott wegführen, wenn wir es nur tun, um von anderen gelobt zu werden. Darum fragt Jesus auch hier nach unserem Motiv. Spenden wir und tun wir Gutes, nur um gelobt zu werden? Dann werden wir das wahrscheinlich bekommen, aber von Gott haben wir darüber hinaus nichts mehr zu erwarten. Viel besser wäre es daher, wenn wir beherzigen, was Jesus uns auch zu diesem Punkt rät. Wenn du etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Der Opferkasten, wo die Spenden eingelegt wurden, stand früher im Tempel auf der rechten Seite. Wenn die Leute in den Tempel hineingingen, konnten sie dort ihre Spenden einlegen. Sie konnten das heimlich tun oder es auch ordentlich klappern lassen. Jesus ist das Erste deutlich lieber. Und auch heute lädt er dich ein, solche Geheimdienste für ihn zu übernehmen. Er stellt dich sozusagen in den Geheimdienst seiner Majestät. Du musst nicht die Welt retten, das hat er schon längst getan. Aber du sollst ein paar Dinge im Geheimen für ihn erledigen. Jeder Dienst, der einem anderen das Leben leichter macht, eignet sich dazu. Zum Beispiel könntest du für einen anderen in dieser Woche die Wäsche waschen, sein Auto volltanken, ihm beim Tapezieren helfen, einen Fahrdienst übernehmen oder ihm helfen, Unerledigtes endlich zu erledigen. Bitte Jesus doch einfach, dir einen Menschen über den Weg zu schicken, der gerade in Not ist. Halt die Augen offen, was Jesus dir vor die Füße legt. Und vergiss nicht, dass du deinen Dienst im Geheimen tun sollst. Wenn es unmöglich ist, das geheim zu halten, dann musst du nicht lügen. Sag einfach, ich wollte dir ein bisschen unter die Arme greifen. Keine große Sache. Und dann wünsche ich dir, dass du dabei erfährst, wie viel Freude es macht, die Nöte und Bedürfnisse anderer Menschen vor deine eigenen zu stellen. Denn Jesus hat diesen Geheimdienst unter einen ganz besonderen Segen gestellt. Ich erwähnte bereits, dass unsere Taten einmal vor dem Gericht Gottes zur Sprache kommen werden. Aber als Geheimdienstler müssen wir davor keine Angst haben. Denn Jesus wird uns dann auf seine Seite ziehen und uns zeigen, wie er uns erlebt hat, als wir den Hungernden, den Obdachlosen, den Einsamen oder den Armen geholfen haben. Und er wird dann zu uns sagen, das, was du für meine armen Brüder und Schwestern getan hast, das hast du damals alles für mich getan. Ich war dabei. Ich bin dir dabei begegnet. Und so wünsche ich uns, dass wir Jesus wieder mehr und mehr in unseren Geheimdiensten begegnen. Denn wenn er wieder im Mittelpunkt unseres Lebens steht, dann hat die Eitelkeit und der Teufel keine Chance mehr bei uns. Die Eitelkeit ist durch Jesus völlig entmachtet. Amen.